Radio 3. Platz für Kunst.
Wir befassen uns heute mit dem männlichen Körper hier im Platz für Kunst im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Da läuft gerade eine Ausstellung, die ausgeht von Fotos von Georg Kolbe, dem berühmten Bildhauer. Die letzten Fotos, die es von ihm gibt. Der Fotograf Herbert List, der hat Kolbe in seinem Atelier besucht, kurz vor seinem Tod. Kolbe war da schon schwer krank. Und die Bilder, die da entstanden sind, die sind Ausgangspunkt für diese neue Ausstellung im Kolbe-Museum. Da sind auch noch andere Bilder von zeitgenössischen Künstlern zu sehen. Das sind alles unterschiedliche Sichtweisen auf den männlichen Körper. Männlicher Körper als Medium von Freundschaft und Liebe, aber auch von Macht. Liaison, so heißt diese neue Ausstellung. Und unsere Kunstkennerin Silke Hennig hat sie für uns besucht. Guten Morgen, Silke.
Guten Morgen.
Der männliche Körper ist ja ein viel behandeltes, sehr altes Thema der Kunst. Was macht diese Ausstellung daraus?
Ja, ist eigentlich ein alter Hut, könnte man sagen. Aber die Ausstellung umkreist dieses Motiv des männlichen Körpers und verknüpft es sehr leichthändig mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Also nicht nur mit Kunstgeschichte, sondern mit Politik, mit Freundschaft, mit Sexualität. Und wie diese Aspekte die Darstellung des männlichen Körpers lenken. So, das ist jetzt der große Bogen. Mhm. Aber der beginnt ganz klein und konkret. Du hast es schon angedeutet, im Atelier von Georg Kolbe, also da, wo die Ausstellung auch stattfindet und wo sich 1947 diese beiden Künstler begegnet sind. Kolbe und der Fotograf Herbert List, wahrscheinlich ihre einzige Begegnung. Das war der Ausgangspunkt für dieses Ausstellungsprojekt, sagt die Kuratorin Elisa Tamaschke.
Das Zeugnis, was wir davon haben, sind die Fotografien, die entstanden sind und vielleicht eben diesen Brief, den Herbert List geschrieben hat, wo er davon berichtet, wie er Kolbe vorgefunden hat, nämlich resigniert und sehr krank.
Ja, dieser hochinteressante Brief, muss man sagen, von Herbert List, das ist das Entree zur Ausstellung zusammen mit einem Porträt von Kolbe, das List eben bei diesem Besuch gemacht hat. Da sah Kolbe mit eigentlich erst 70 Jahren in der Tat schon sehr alt aus. Und dazu noch ein Zeitungsausschnitt, ein Nachruf auf Kolbe mit einem weiteren Foto von List, das ihn hinter so einem Wald riesiger Gipsfiguren ganz klein im Sessel sitzend zeigt. Von diesen Dokumenten einer biografischen Begebenheit ausgehend, da fächert sich dann die Ausstellung auf immer wieder sehr überraschende Weise auf. Und der männliche Körper ist dabei nicht nur das Motiv, sondern ist quasi der rote Faden.
Und wenn das der rote Faden ist, was sind dann die Berührungspunkte sozusagen? Was wird da verknüpft?
Also zwischen List und Kolbe, da gibt es eben einerseits einen Bezug zur Antike, der aber andererseits bei beiden in ganz unterschiedliche Richtungen geht. Also die hätten eigentlich überhaupt kaum unterschiedlicher sein können. Also hier der Fotograf, ja, der nicht nur homosexuell, sondern auch jüdischer Herkunft war, der heute insbesondere für seine zarten, arkadisch anmutenden Bilder junger Männer bekannt ist, die unter anderem in Griechenland entstanden, nachdem List Deutschland 1936 verlassen hatte, verlassen musste. Diesen Aufnahmen, die eben so gar nichts Heroisches, sondern eher etwas Träumerisches haben, aneinander geschmiegte, verschränkte Körper, eher jungenhaft, intim. Und das heißt, also die zeugen wirklich von Nähe und sind eben überhaupt nicht voyeuristisch, sondern berührend. Diesen Aufnahmen ist ein eigener Raum gewidmet und daneben Kolbe, der sich in der NS-Zeit anpasste, der dann auch monumentale Figuren schuf, die über sein Format hinausgingen, wie List zurückhaltend, aber auch sehr zutreffend formulierte. Man sieht auch, warum Aktdarstellungen der 1910er, 20er Jahre, da der Fokus ist auf männlichen Akten, obwohl Kolbe gerade mit seinen Tänzerinnen da auch sehr erfolgreich war. Aber im Laufe der 30er Jahre konzentriert er sich immer mehr auf die männliche Figur und da schwellen diese Männerdarstellungen dann eben so sichtlich auf. Ja, vorher sind sie zart und eher fragil. Und die Ausstellung inszeniert seinen ehemaligen Atelierraum wie auf dem Foto von List mit überlebensgroßen Gipsfiguren vor allem, beschädigt zum Teil, sehr statuarisch, kompakt und dann eben auch diese späten Figuren, deren überbetonte Muskulatur wie so ein Korsett erscheint und von der Leichtigkeit, die Kolbe auch immer vermittelt, indem er die Volumen so nach oben streben lässt, ist da überhaupt nichts mehr zu sehen.
Das ist so die Kunst der zwei älteren Künstler sozusagen, die da zu sehen sind. Dann sind da ja auch noch Werke von zwei zeitgenössischen Künstlern zu sehen. Wie werden die da eingebunden?
Ja, also da spielt der Bezug zur klassischen Antike eben überhaupt keine Rolle mehr. Die Ausstellung gibt allen Künstlern für sich Raum, webt aber auch punktuelle Dialoge ein. Also zum Beispiel durchweht immer wieder Musik die Ausstellungsräume. Das war schon so, als nach Kolbes Tod sein Atelier in den 50er Jahren zum Museum wurde. Und dort eben auch Musik vom Schallplattenspieler erklang. Darauf bezieht sich jetzt Jens Pechow, der Beethovens Mondscheinsonate rückwärts hat einspielen lassen. Das hören wir jetzt hier gerade im Hintergrund. Und dazu die Reproduktion einer Collage von John Heartfield zeigt, der 1938 Kolbes zwiespältige Rolle sezierte, muss man sagen. Kolbe hatte unter anderem sowohl einen Auftrag für ein Beethoven-Denkmal angenommen, als auch für ein Porträt des spanischen Generals und kurz darauf Diktators Franco. Hartfield hat beide kurzerhand zusammenmontiert, Beethovens Kopf und einen Körper in Uniform, in der einen Hand eine Geige, in der anderen einen Dolch und dazu Georg Kolbe in Grübelpose und der Unterschrift Franco und Beethoven, wie schaffe ich das bloß? Also da kommt ein ganz anderer Diskurs und ein ganz anderer Ton ins Spiel und das ist das Anregende. Es werden immer wieder Verbindungen sichtbar, aber auch solche Irritationen, die einem den Blick wieder in eine andere Richtung drehen. Also hören wir noch mal, was Elisa Tamaschke zu Harry Hachmeister sagt, der da von Aktenfotografien bis Keramikhandeln eine wirklich ziemliche Bandbreite zeigt.
Bei ihm geht es sehr viel um Ambivalenzen, um Stärke, um Zartheit, Zerbrechlichkeit, die Möglichkeit, den Körper zu gestalten. Und das war mir als Motiv einfach noch mal ganz wichtig, in die Ausstellung zu holen. Und Jens Pechow wiederum arbeitet sehr konzeptuell und bringt noch eine politische Ebene mit in die Ausstellung, beispielsweise mit seinem Triptychon, in dem es unter anderem um den Paragraphen 175 geht, der ja lange Zeit Homosexualität kriminalisierte. Und das ist ein Thema, Homosexualität, das in unserer Ausstellung auch virulent ist.
Ja, und zwar auf vielen Ebenen. Also als ein Thema, das die Darstellung des nackten männlichen Körpers seit der Antike begleitet, das Verbindungen schaffen kann, aber eben auch gesellschaftliche Ausgrenzung.
Also viele Themen, viele Perspektiven werden da verknüpft. Ist das insgesamt eine sehenswerte Ausstellung?
Ja, und zwar ganz jenseits irgendwelcher Meisterwerke oder so. Ja, es ist im Einzelnen nicht alles toll, aber es ist unheimlich anregend. Es kommt hier wirklich auf die Zusammenschau an, auf die Anklänge und Zwischentöne. Das ist sehr fein abgestimmt und man merkt, ein Kunstwerk ist nicht nur ein Kunstwerk und immer gleich. Ja, man sieht Kolbes Plastiken anders, wenn man sie unter dem Aspekt seiner Anpassungsfähigkeit an die politischen Umstände oder auch nur den Zeitgeist betrachtet oder was ihn eigentlich interessiert hat an der Darstellung männlicher Körper. Es ist ja ein Dilemma, in dem alle Museen stecken, die einem einzelnen Künstler oder Künstlerin verpflichtet sind. Wie gewinnt man dem immer wieder etwas Neues ab? Also so, ja, genau so geht's.
Liaison, so heißt diese Ausstellung. Die ist zu sehen im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Das ist in der Sensburger Allee in der Nähe vom S-Bahnhof Heerstraße und ist da zu sehen noch eine ganze Weile, bis Mitte März 2026. Ganz herzlichen Dank fürs Besprechen, Silke Hennig.
Bitteschön.